Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo zusammen, wir sind wieder mal parat mit einem neuen Fall für euch.
Und das nach einem Fotoshooting.
Genau, wir probieren es einfach mal. Wir sind alle ein bisschen geblendet von dem, von Blitz. Dem Blitzlicht.
Und auch von dem Rampenlicht. Das war überwältigend. Oh, jetzt in Zürich haben wir ja noch Live-Podcast gehabt. Merci euch allen, die sie kommen und uns so unterstützt haben.
Grossartig. Ja, tausend Dank. Ja. Nie damit gerechnet, dass die so eine Masse die Hallen stürmen.
Ja, es ist wirklich
beeindruckend gewesen. Ja.
Genau. Eine bombastische Stimmung in allen drei
Orten. Jede Stadt ein bisschen anders irgendwie. Jede hat ein bisschen andere Vibes gehabt. Und ein bisschen andere Beleuchtung. Aber cool. Merci, dass ihr sie gekommen und uns so treu haltet und immer wieder zulässt.
Genau. Jetzt hoffen wir, können euch auch wieder mit einem neuen Fall packen. Es geht nämlich um ein stagnierendes Handicap.
Und Priska stellt uns den Fall von der Frozen Franzi vor.
Genau, und zur Einleitung habe ich gerade eine Frage an euch. Oder mal an dich, Janine. Wagst du dich häufig auf die grüne Wiese?
Du Blumenmädchen.
Also, ich gehe nicht auf den Fußballplatz. Ich gehe jetzt auch nicht ans Oktoberfest auf die Wiesen. Aber es ist so eine schöne grüne Wiese. Das gefällt mir vor allem im Sommer. Also sicher nicht, wenn es nass ist.
Und im übertragenen Sinn? An einem Ort her, wo du nicht auskennst?
Jeden Sehr Tag? Gern, immer.
Immer?
Immer wieder. Ja.
Und Anja, wenn bist du? Hast du dich das letzte Mal aus so einer grünen Wiese gewagt?
Ja, also jetzt geht bei den Live-Podcasts war meine grüne Wiese die Bühne. Ja, so ein bisschen Komfortzone verlassen. In dem Sinn, tue ich schon noch gerne. Ich bin zwar aber mega nervös. Und befluche es vorher, aber danach ist es immer besser.
Hey, ja, interessant. Also heute geht es eben um eine grüne Wiese, eine Golfwiese. Ist nämlich eine Frau in die Villa Margherita gekommen. Sie heisst Franziska Schott. Ein bisschen eine Anlehnung an die Wiege des Golfsportes. Das ist nämlich Schottland.
Ja.
Übrigens, ich habe mich letzte Woche auf die grüne Wiese begeben. Ich habe nämlich einen Golfkurs gemacht.
Nein! Ich habe auch einen gemacht im August.
Ja, das ist also
wirklich... Wir langsam ins Alter.
Ja, nein, man muss eben anfangen, wenn man noch kann.
Aha, nicht,
wenn man
mit den Schultern.
Ja, okay. Nicht, wenn man zittert.
Aber mit vielen Vorurteilen bin ich konfrontiert gewesen und das hat mich jetzt inspiriert zu diesem Fall heute hier. Und ja, die Franziska, die ist 54, kommt in die Villa Margherita, weil sie nämlich tatsächlich beim Golfspielen gestürzt ist und sich dabei, also bei dem Sturz, die Schulter verletzt hat. Und das ist jetzt schon 2 Monate vorbei und die Schulter will einfach nicht heilen. Und Franzi spielt schon seit längerer Zeit Golf und hat jetzt wirklich eine riesige Angst, dass sie wegen dieser Schulterverletzung nicht mehr Golf spielen kann. Oder? Stellt euch vor, so das Ausholen und dann den Abschlag. Und sie hat wirklich Angst, dass ihr Handicap stagnieren könnte oder gar steigen. Und zwar eben das Handicap beim Golf.
Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass Golfspielen so gefährlich ist. Also, dass man sich sogar verletzen kann, hätte ich es nie gedacht.
Ja.
Rugby hat jetzt so eine wirklich gefährliche Sportart. Oder so.
Hast du dem Golfpartner den Schläger ins Gesicht geschlagen?
Ja, genau. Ja, am Lehrer. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich es noch recherchiert. Golf ist tatsächlich nicht so ein gefährlicher Sport. Es gibt Studien dazu. Dramatisch sind vor allem Augenverletzungen. Also, dass ein Ball oder ein Schläger jemandem das Auge fast ausschlägt. Aber dank einer guten Golfetikette sollte das eigentlich nicht vorkommen. Typisch sind bei Golfspielern Schmerzen im unteren Rücken oder an der nicht dominanten Schulter. Und es gibt den sogenannten Golf-Ellbogen.
Also so wie der Tennisarm sozusagen.
Ja, oder das Läuferknie.
Oder der Pilz, wenn man zu viel feuchte, warme Turnschuhe hat. Also der Athletes.
Habe ich extra dir gegeben.
Ja, so das ist scheiß Englisch.
Ja.
Der Athletenfuss auf gut Deutsch.
Und dann gibt es ja noch den Surfer's Ear. Das ist in Rapidek.
Bekannt. Taucherohrentröpfchen.
Ja, die stellen wir doch immer her.
Genau,
ja.
Das Ohr abtrocknet. Genau? Ja, ja, das sind so Tröpfchen, das Ohr trocknet, wenn du eben viel im Wasser bist und du das eine Neigung hast zur Mittelohrentzündung.
Okay, also der grösste Gehörgang immer so feucht ist.
Genau, Sinn. Da kannst du es okay.
Ja gut, ich kenne nur den Skidaumen, wegen den Skistöck, da bin ich aber recht verkrampft.
Oder Boxerfaust. Ja, Boxerfaust. Ja.
Ja, Anja, du hast ja so gerne Tier.
Ja, noch, mega.
Ja. Es gibt auch noch etwas mit Tier.
Ah, ehrlich?
Mhm.
Ah, ja, ein genau, Mausarm. Der Mausarm. Was nicht? vom Schreibtisch, aber mehr nicht. Das hat nichts mit der Maus zu tun.
Nein, einfach von der Maus vom genau. Computer. Ja. Das ist schon also eine körperliche Beeinträchtigung, wo, falls die sportliche Hauptbetätigung das Büro ist.
Oder der Handy-Daumen.
Ja. Aber eben, das Franzi ist also beim Golfen ausgerutscht und hat sich beim Stürzen verletzt. Das Franzi ist von Beruf Hochschulprofessorin für Erziehungswissenschaften. Und
Und am Golf hat sie noch andere Leidenschaft, oder?
Ja, also eben die Erziehung und den anderen zu sagen, wie man es macht, ist für sie, ist für sie wichtig. Aber sie hat noch, sie spielt sehr gern. Franzi spielt nicht nur gern mit Bau, sie spielt auch sehr gern mit Wörtern. Und in letzter Zeit hat sie einfach festgestellt, wie übrigens viele Frauen in den Wechseljahren, dass sie immer mehr Stille braucht. Also nicht nur Ruhe, sondern wirklich Stille.
Du hast gar nicht gesehen, dass sie in den Wechseljahren ist? Oder hast du
schon gesehen? Ja, nein. Ich habe
das Alter muss
vier, ich noch sagen. Sie ist 54, guter Punkt.
Also sie hat Menopause vorbei?
Ja,
seit drei Jahren.
Ja, okay. Genau, guter Punkt. Und sie hat eine Leidenschaft für schöne Gedanken, die sie in Ruhe nachgehen kann. Sie findet die Idee, dass schöne Gedanken nie altern, sehr befreiend. Und, und sie ist immer ein bisschen auf der Suche nach einer noch besseren Formulierung. Und das kann sie natürlich beim Golfspielen sehr gut machen. Und sie hat sogar eine leichte Obsession für das Golfspiel entwickelt. Das ist ja auch noch erstaunlich, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass man für das Golfspielen
kann. Also nach dem ersten Kurs noch nicht, weil man muss, glaube ich, schon ein bisschen dranbleiben und sich eben in dieser, vor allem in dieser Lockerheit vom Abschlagen üben. Wo man so das Gefühl hat, man muss doch viel Kraft reingeben. Aber es sagen alle, nach ein paar Lektionen geht es irgendeinem.
Du, auf jeden Fall, sie hat eine Kollegin, die musste aufhören wegen einer Frozen Shoulder, die einfach nicht mehr konnte, die Schultern brauchen. Und das, das wäre für sie ganz schlimm.
Jetzt nimmt mich Wunder, wie tut sich das Franzi ernähren, so postmenopausal? Hat sie mal die Ernährung umgestellt? Oder?
Ja, sie hat Anfangsjahr beschlossen, sie zunehmend vegetarisch bis zu vegan zu leben, weil sie liebt Tiere
mit
überall.
Anja.
Ja, wie Anja.
ist das der Running
Point?
Ja, ich liebe Tiere tatsächlich.
Ja. Ich eigentlich auch.
Nicht zum Essen, sondern zum Kuscheln.
Ich liebe sie für beides.
Das ist schön. Und Franziska hat einen Namensvetter, der Franz von Assisi. Janine, du kennst sicher seine berühmten Werke.
Vogelpredigt, oder?
Genau.
Und das ist seine Beziehung auch zu den Wölfen.
Ja. Ja. Er hat so einen Wolf oder auch einen gefüttert. Und sein Gedenktag, und darum bringe ich das jetzt hier mit denen. Die ist ausgerechnet heute, am 4. Oktober, wo die Folge rauskommt. Das ist auch der Tag vom Tierschutz.
Also, Franzi hat also auch ein Bondo zum Franz von Assisi.
Ja, auch noch, ja. Genau.
Und ein Bondo zu mir, weil sie gerne Tiere
haben. Genau. Und Franziska
und zu den Schotten.
Zu den Schotten, ja, genau. Ich hatte übrigens einen schottischen Golflehrer.
Ah, sicher?
Und der hat gesagt, alle Schotten die kommen schon mit einem Siebnerschläger auf die Welt. Also in Schottland ist das der
Sport.
Ja. Die Franzi hat viel Zeit für ihre Karriere als Hochschulprofessorin investiert. Ihr Mann hat immer den Rücken frei gehalten. Sie ist ihm mega dankbar. Aber sie ist in letzter Zeit etwas ein bisschen melancholisch geworden. Das war sie früher nicht gewesen. Sie hat sich auch schon beim Gedanken ertappt, dass vielleicht ihr Hund sie fast noch besser verstehen würde als ihr Mann. Anja, du hast kürzlich auch erzählt, wenn du heimkommst und dein Hund springt auf dich zu.
Ja, das ist wirklich wahnsinnig. Die Freude, also wenn es einen Hund gibt, oder, in dem, dass er dich aber schon mal so begrüßt, dass du das Beste bist auf dieser Welt. Und das über ja, über all die Jahre, wo er neben dir ist,
nicht ab.
Tagtäglich, das nimmt nie ab, es nimmt immer noch zu.
Das übertrifft viel.
Franzi hat im Frühling, und nachher haben wir diesen Fall, eine lange Lungeninfektion gehabt, wahrscheinlich Covid, und sie hat sich fast kaum mehr erholt. Sie ist praktisch einen Monat krank gewesen, und nachher ist es nur langsam, langsam besser geworden. Und sie ist überglücklich gewesen, als sie endlich wieder Kraft hatte, um Golf zu spielen.
Also, dann hat sie zum Zeitpunkt von dem Sturz, ist sie sicher schon noch reduziert gewesen von dieser Infektion. Und dann, das klingt fast ein bisschen nach einer verzögerten Wundheilung jetzt bei dem Golfunfall, weil sie vielleicht ihre Mikronährstoffe für den Infekt schon aufgebraucht hat.
Genau, da kommen wir näher drauf. Das ist nämlich ein interessanter Zusammenhang.
Also hat sie denn genug Mikronährstoffe durch die Ernährung? Also tut sie sich gesund ernähren?
Also wie alle Leute sagt sie, ja, ich ernähre mich sehr, sehr gesund. Mhm. Wie alle Schweizer. Es gibt ja dann immer auch die Studien, wo du dann schaust, was die Leute wirklich einkaufen, und man sieht, dass die meisten das nicht machen. Aber sie sagt, sie ernährt sich gesund. Aber
sonst ist sie auch gesund.
Sie ist sonst gesund. Sie hat Cholesterin, Schilddrüse, oder was misst man noch als Eisen.
Sie hat einfach ein Check-up gehabt bei der Hausärztin
oder Hausarzt. Alle Werte waren okay gewesen. Aber auch der tut ihr die Schultern gegen weh. Mhm. Und sie ist eine sehr schlechte Schläferin. Und das wird natürlich jetzt mit ihren Schultern, offenbar, wenn man Schulterprobleme hat, ist der Schlaf etwas am Allerschlimmsten. Also da findest du praktisch keine Position. Und seit die Schulter immer wehtut, hat sie das Gefühl, sie kommt gar nie mehr in die Tiefschlafphase rein. Sie findet auch keine Position mehr, um überhaupt zu liegen.
Okay, dann musst du eben so wieder so zum Stillküssi greifen.
Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ja, ich habe noch nachgeschaut, welche Schlafpositionen super sind. Und das ist wirklich so ein Küssi, bei den Armen und eins bei den Knien. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Hast du das gewusst?
Nein, aber das ist logisch. Also, das ist fast so ein bisschen wie eine Blickdiagnose. Weil du kannst, wenn du so auf dem Rücken schlafst, oder dann schlafst du direkt auf der Seite, auf der Schulter, das kann ja nur wehtun.
Und du kannst das Gewicht abgeben, Stillküsse. Ja. Ja.
Mhm. So wie der Bauch drauf kannst beten, wenn du schwanger bist.
Da kannst du
nicht die Schulter drauf gewuchtet.
Ja,
das
ist ja furchtbar. Ja,
so. Gut, also, jetzt seht ihr, das ist ein ganz komplexer Fall, das kann ich uns präsentieren. Es gibt ganz viele Facetten. Es geht um verzögerte Wundheilung, um Gelenksverletzung, um Schlafproblem, melancholische Stimmung, also, und dann noch mit dem Hund irgendetwas oder mit der Tierliebe. Also, wir müssen ein bisschen strukturieren, vielleicht. Gibt es vielleicht einen gemeinsamen Nenner? Auf was willst du da raus?
Ich würde auch sagen, wir gehen einfach sportlich der Reihe an.
Ja, fangen wir doch mal an bei der Wundheilung. Janine, du hast vorher so schön gesagt, die Franzi oder Franzi, die war schon ein bisschen reduziert gewesen. Und Wundheilung ist Teamarbeit, und zwar von ganz verschiedenen Faktoren. Jede Operation oder jede Verletzung verursacht einen riesigen Stress für den Körper, für das gemeinsame Ziel, die Wunde zu verschließen oder das Gewebe zu reparieren. Und hier müssen wirklich alle Faktoren zusammenspielen. Und hohe Stoffwechselaktivität und immunologische Reaktionen zusammen mit einem Mikronährstoff sind wahnsinnig wichtig für den Match oder die Wundheilung zu gewinnen. Und es gibt zum Beispiel Zink. Das ist ja wahnsinnig wichtig bei viralen Infektionen. Und das ist gleichzeitig auch ein Faktor, der für die Wundheilung sehr wichtig ist. Ja. Und der Körper, der tut, wenn er jetzt zum Beispiel zu wenig Zink hat an einer Wunde, dann holt er es einfach aus anderen Geweben raus.
Ja, also du hast ja die langwierige Infektion erwähnt. Die hat sicher den Zinkstatus schon recht reduziert, weil auch Zink ist schwer zu bekommen aus der Nahrung. Also bei vegetarischer Ernährung ist es nicht nur das Eisen und das Vitamin B12, wo man nicht so gut daran herkommt, es kann auch Zink mangelbar sein. Mhm. Und so ist es ja auch beim Gewebeaufbau, also ist es ähnlich. Also die Wunde muss ja mit neuem Gewebe gefüllt werden, also das Kollagen und Muskeln, die Haut, Knochen, das Verschluss gibt. Und es müssen für das genug Aminosäuren und Kohlenhydrate, also Baustoffe, zur Verfügung stehen. Und die, wenn es nicht aus der Nahrung kommt, besorgt sich der Körper dann aus dem gesunden Gewebe. Also fehlen Aminosäuren und Kohlenhydrate, kann es dann zum Muskelabbau führen. Und der Körper holt sich die fehlenden Faktoren, die es halt noch hat.
Das kann man wirklich so erklären, dass man sich wirklich so nach einer Infektion so schlapp fühlt. Das ist ja wirklich ja. so, dass man vielleicht nicht könnte, irgendwie eine Bergwanderung machen, oder? Der Muskel ist wirklich, der hat auch so kleine, also die Speicher sind einfach geleert ja. worden. Und man muss das wieder langsam aufbauen, oder?
Genau, und der Körper, der setzt einfach Prioritäten, oder? Zum Beispiel einen Infekt zu bekämpfen oder eine Wunde zu schliessen. Und das ist die oberste Priorität. Und dann tut es ihm dann gleich, wenn man ein weniger Muskelmasse
hat. Ja, und darum ist ja die Ernährung eine zentrale Komponente. Also wenn man dann unzureichende Ernährung hat, also nicht genug an Nährstoff und Vitamine kommt, ist die häufigste Ursache dann, dass die Heilung eben schlecht ist. Mhm. Also das ist die Ursache, für dass die Heilung schlecht ist, dass eben die unzureichende Versorgung vorhanden ist. Und dann macht es sicher Sinn, wenn man die Frage nach dem Appetit stellt, weil das ist immer auch die Frage, die Nahrungsaufnahme implementiert. Ja, das muss man sicher immer evaluieren.
Auch bei älteren Leuten, gell? Ja. in den Heimen zum Beispiel. Das ist, weiß ich nicht mehr, dort ist wirklich bekannt, dass viel, also ich meine jetzt Altersheim, jetzt nicht Fränzi, aber dass dort häufig echt die Leute zu wenig zu, also erstens haben sie zu wenig Appetit, essen grundsätzlich zu wenig und nachher noch zu falschen. Und du könntest eigentlich schon allein dort durch eine Supplementierung, zum Beispiel mit Aminosäuren, sehr viel machen, zum Beispiel für das Immunsystem zu stärken.
Es ist nicht aber es gibt nur zum Beispiel so Proteinshakes. Also ja, weißt, das wenn man nicht mal essen zum Beispiel, das viel man kann ja nicht essen, wenn man so krank ist, aber so ein Proteinshake hochdosiert, das kann man meistens noch so runterschütten, oder?
ja, genau. Also was sicher ist, eben, hat man Appetit? Das ist mal die eine Frage. Oder nach was hat man Appetit? Weil das ist auch ein Indiz, dass es der einseitig kann sein. Und wie du vorher gesagt hast, also es ist wie die Wundheilung ist wie ein Team. Also es ist wie ein Team, das im Körper spielt. Und die Studien belegen, dass der Ernährungszustand in den Tagen unmittelbar vor einer Operation oder wenn eine Verletzung stattfindet, auch dort die Tage davor, spielen wesentliche Rolle für den Heilungsverlauf nachher. Und die Zellen profitieren dann für die Reparatur von diesen gut aufgefüllten Reserven und von der Zufuhr, dass der erhöhte Bedarf, den man dann eben für die Wundheilung hat, kann gedeckt werden. Und das kann man sicher gezielt mit Supplementen von einzelnen Stoffen dann zusätzlich optimieren.
Genau, wenn man wie weiss, dass man so eine geplante Verletzung hat, zum Beispiel eine Operation, ist es empfehlenswert, schon vor dieser Operation 3 bis 4 Wochen mit den Mikronährstoffen anzufangen. Wir sagen dann am Schluss, was wir empfehlen würden. Und nachher 1 bis 2 Monate nach der Operation, bis wirklich die erste Heilungsphase abgeschlossen ist, mit Supplement ergänzt. Genau. Und nachher ist grundsätzlich natürlich auch ein Stress für die Heilung, wenn man gewisse Medikamente nimmt, gewisse Gerinnungshemmer, Cortison, oder eben auch Schlafstörungen, die man euch erinnern, die Franzi ist eine schlechte Schläferin.
Ist noch Postmenopause?
Das schauen wir auch noch separat an. Also das tut natürlich zusätzlich den Heilungsstress fördern. Ja. Und regelmässiger Schlaf wäre besonders wichtig für die Wundheilung, weil gewisse Regenerationshormone, zum Beispiel Somatropin, die werden im Körper nur in der Tiefschlafphase gebildet und das ist einfach das Regenerationshormon schlechthin, gell, Janine? Dort gibt es so verschiedene Mikronährstoffe, die du kannst
einnehmen. Ja, genau. Also, das wird gebildet durch Arginin und Ornithin. Das sind 2 Aminosäuren, die man dann eben vermehrt braucht.
Die nimmt man auch am Abend ein, für dass in der Nacht einfach die Regeneration in Gang kommt.
Also das Doof ist aber jetzt ja, dass Franzi gesagt hat, sie ist eine schlechte Schläferin. Das heisst, der Punkt fällt ihr jetzt mal weg. Und ja, wir sollten sicher mal schauen, wie es so um meine Hormone steht. Aber zuerst gehen wir noch mal so richtig Schultern von Franzi. Das Schultergelenk ist eines der beweglichsten Gelenke, die wir haben im Körper. Und hat ein paar so faszinierende Besonderheiten. Es ist nämlich so ein Kugelgelenk, sagt man dem. Was bedeutet, dass der Kopf vom Oberarmknochen eigentlich so in eine Schulterpfanne direkt passt. Und das bedeutet, dass eben das Gelenk auch sehr, sehr hohe Bewegungsfreiheit hat, dass man sie alle Richtungen drehen und
extremer Radius, ja.
Genau. Das Es ist aber auch so, weil das sehr beweglich ist, ist es vielleicht auch ein bisschen weniger stabil in dieser Pfanne als andere Gelenke, wo die Gelenkspfanne relativ flach ist. Und jetzt, um die Stabilität zu erhöhen, dass es nicht dauernd einen Schulterlux gibt, was ich glaube auch sehr, sehr schmerzhaft
ist. Ja, das ist sehr schmerzhaft.
Also immer nur beim Zuschauen tut es mir auch mega.
Das habe ich als Kind gehabt, beim Engeli tragen.
Ach Gott.
Das Engeli?
Beim Engeli tragen, niemandem sagen. Kennst du das Sprüchli nicht? Und du hast das Kind zum Oberarm heben.
Ah, ja.
Und das die Schwingen und das ist mir eben eine.
Okay. Ah,
raus. Raus. Also, das ist meine eigene liebste Erfahrung. Ich kenne es nur aus vom Gesehen. Genau, aber dass eben das sehr stabil ist, gleichwohl gibt es eben viele Bänder und Muskeln, die das Gelenk umgeben. Und dann sieht man Rotatorenmanschette. Die besteht so aus 4 Muskeln. Also die Muskulatur rund um die Schultern schützt eben das Gelenk und ermöglicht aber auch, dass man ganz, ganz präzise präzise Bewegungen kann machen, zum Beispiel eben zu, ja, heben oder drehen vom Arm. Mhm. Aber, was man muss sagen, die Schultergelenk hat hier eine hohe Verletzungsanfälligkeit, eben weil es so beweglich ist und ein bisschen wegen der geringeren Stabilität ist es, je nachdem, was man für Sport macht, so Handball zum Beispiel, nicht nur Golf, ist es eben so gefährdet, für, dass man es kann luxieren kann, also dass man der Kopf aus dieser Pfanne springt, sozusagen. Und auch so ein bisschen für Sehnenentzündungen. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt.
Ja. Was ist eigentlich? Also, hat denn das Franzi ein MRI gemacht? Was hat sie eigentlich verletzt gehabt?
Es war Kapseln verletzt gewesen. Also, man hat ein paar Ödeme gesehen auf diesem MRI. Und, aber das Gute ist, also die Rotatorenmanschette, die ist nicht abgerissen. Oder die ist nicht
Muskeln sind intakt.
Gewesen. Und eigentlich sollte das schon länger nicht mehr wehtun. Also das ist wie, aber eben, Schulter ist ein kompliziertes Gelenk, da sind auch sehr viele Faszien, die drin reinspielen. Es tut einfach immer noch weh und darum habe ich schon gedacht, dass eben wahrscheinlich dort eine Wundheilungsstörung könnte vorliegen. Ja. Und kennt ihr Frozen Shoulder? Habt ihr das schon mal gehört?
Es ist nämlich häufiger bei Frauen als bei Männern. Ich habe es schon gehört. Vor allem ist es sehr, also besonders häufig bei Frauen zwischen 40 und 60, die sind am stärksten betroffen. Und genaue Gründe für das Frauen mehr als Männer betroffen sind, weiss man nicht ganz genau. Es könnte sein, dass mit hormonellen Veränderungen also das ein Grund kann sein. Aber das ist noch nicht ganz geklärt.
Mhm. Und es ist eigentlich wie, es sind starke Schmerzen, die irgendwann schmerzt, dann bewegt man weniger und dann kann die Schulter fast wie eingefrieren tatsächlich. Also man kann sie dann eine Zeit lang gar nicht bewegen und dann also sogenannte Schultersteife und das taut dann auch wieder auf, aber es ist sehr, sehr langwierige Sache. Die Prognose ist günstig, also das ist, meistens geht es wieder weg, aber das kann sich über mehrere Jahre hinweg ziehen, bis das wieder, wieder ganz gut ist. Ja.
Und die Diagnose macht man eigentlich mit der Untersuchung? Also der
körperlich,
ja, genau.
Ja. Ja, und Therapie ist Physiotherapie, gibt auch Cortisoninjektionen, für den Entzündungsprozess zu stoppen. Natürlich entzündungshemmende Medikamente, zum Beispiel vor dem Schlafen, oder, dass man zum Beispiel mal einfach wieder kann schlafen, das kann hilfreich sein, etc. Es gibt auch die chirurgischen Eingriffe, wo man das unter Vollnarkose einfach mit Gewalt auseinanderreisst. Ist das so eine Kapselfibrose, die man wie hat? Also aus irgendeinem Grund tun die Fibroblasten
Es sind Gewebszellen.
Also Bindegewebszellen.
Genau, die Bindegewebe produzieren eigentlich.
Und die tun einfach irgendwann, anstatt dass sie irgendwann wieder aufhören zu reparieren, tun die übermässig die Kapseln reparieren. Und dann gibt es wie so ein faseriges Gewebe.
Ja, Kollagen-Gewucher eigentlich.
Die tun jetzt quasi das falsche Kollagen machen. Und das ist nicht mehr elastisch. Und das ist, das ist dann auch besonders mühsam, wenn man zum Beispiel beim Autofahren hinter etwas holen auf dem Rücksitz, Hund will streicheln zum Beispiel. Oder die Haare föhnen, das ist auch so ein Horrorszenario. Es ist eine rechte Einschränkung, wenn man so eine Frozen Shoulder
hat. Das Gemeine ist ja, dass bei den meisten Patienten und Patientinnen, dass die Frozen Shoulder sehr unvermittelt und plötzlich dann einschießt mit diesen Schmerzen. Also,
es muss nicht immer ein Unfall sein. Ja, genau. Ja, es kann idiopathisch sein, es kann einfach aus heiterem Himmel kann das eintreffen, das ist richtig. Ja. Genau. Ja, und das Einfrieren von dieser Schulter ist eigentlich auch namensgebend für den englischen Begriff Frozen Shoulder, also die eingefrorene Schulter.
Der Schutzpatron von der Schulter ist ja der heilige Servatius, um das jetzt auch noch anzubringen. Er gehört nämlich zu den Eisheiligen und ist der Schutzpatron vor Frost und Fieber. Menschen beten zu ihm, wenn sie Schulterprobleme haben. Also wenigstens hat man das früher bei den strengen Katholiken gemacht. Nicht, dass ich jetzt das auch noch machen würde. Und der Servatius gehört also sinnigerweise zu diesen 5 Eisheiligen. Wie auch die kalte Sophie. Das ist jetzt nicht das Lied gemeint von Patent Ochsner.
Gibt's das?
Ja.
Das kenne ich auch nicht mal.
Mauses.
Du als Nicht-Bernerin, das ist ja noch gut. Mhm.
Also, es kommt auch mal vor, weil ich kenne fast alle Texte auswendig. Ja. Das ist die kalte Sophie, das singt er wirklich. Okay. Ja, aber als Bauerntochter erkläre ich vielleicht noch schnell die Eisheiligen erklären. Und zwar ist das so eine Bauernregel, wo man einfach sagt, dass man vor diesen Eisheiligen, das sind Tage im Mai, vorsichtig sein sollte mit dem Einpflanzen von der frostempfindlichen Pflanze. Also, weil es einfach ja schon früher und heute auch bis Mitte Mai noch so Frostperioden geben kann. Und darum ist das so eine Gartenregel, die viele können, die jetzt auch nicht katholisch sind.
Okay, also das so, Frozen Shoulder ist so wie der frostige Griff von diesen Eisheiligen, also von dem Servatius, wenn ich noch nie im Leben gehört habe. Okay, wieder etwas gelernt. Also das ist so wie ein frostiger Griff von den Eisheiligen, wo die Schultern in so einen eisigen Stillstand halten. Und genau, so ist es wie bei den Pflanzen, die dann erst nach Rückzug von der Kälte weiterwachsen, braucht auch die Schulter Zeit und so war wärmende Streicheleinheiten auch, um die kalten Starre loszuwerden, oder? Mhm. Genau.
Und es gibt noch mehr Begriffe, wo die Kälte eine Rolle spielt. Sicher das berühmteste ist die Erkältung. Ich habe nie ganz herausgefunden, warum eine Verkältung also rein immunologisch kann man das nicht ganz erklären. Denke, die chinesische Medizin hat da einen anderen Zugang. Kennt ihr sonst noch Krankheiten, wo Kälte vorkommt?
Ich kenne noch Kälteurtikaria. Das ist so ein Ausschlag, also so eine Allergie auf Kälte. Mhm. Also wo es so wie so Quadeln gibt, wenn man zum Beispiel so in Eiswasser taucht. Das ist nur, bei denen längt es nur ein bisschen draussen gehen und es ist irgendwie Minusgrad. Genau. Das kenne ich noch, ja. Und sonst, wenn man Gassen isst.
Ja, das Einschiessen der Kopf.
Der Brain Freeze, genau.
Hey, ich habe mal ausgerechnet, ich habe so einen Eistauchkurs gemacht. Und dann hat die Lehrerin, die hat das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Renault-Syndrom. Ja, da gibt es so einen Vasospasmus von der kleinen Arterie. Die hat das in den Händen. Also, wenn sie kalt hat, die Hände sehen dann aus wie Leichen,
genau.
Leichenhände, also ganz weiss. Und ausgerechnet sie hat den Eistauchkurs gemacht. Die hat immer so die Hände müssen, so fast in andächtiger Haltung aus dem Wasser raus. Also das Renault-Syndrom gibt es auch. Also die mögen keine Kälte verleiden.
Ja, sehr schmerzhaft. Gut, jetzt haben wir ganz viel Kälte, Schultern und so. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Hormonen, oder? Mhm. Wenn wir noch ein bisschen erklären, was Östrogen für eine Rolle spielt bei Frozen Shoulder?
Ja, es ist gar nicht so einfach herauszufinden. Man weiß auch nicht alles. Aber was man weiß, vielleicht die von uns die Folge gehört oder geschaut, zum zyklusbasierten Training, die hat Frauke halt auf die Pauke geredet. Dort haben wir auch erklärt, also seither wissen wir spätestens, dass die Stabilität der Faszie sehr stark abhängig ist vom Östrogenspiegel. Man weiss zum Beispiel, dass kurz vor dem Eisprung, wenn das Östrogen am höchsten ist, dass dann zum Beispiel die Sportlerinnen viel weniger Stabilität haben in der Fußfaszie, also dass die weniger gutes Gleichgewicht können behalten können.
Mhm. Genau, und dort zum Beispiel ein Kreuzbandriss kommt auch häufiger vor, wenn man kurz vor dem Eisprung ist.
Ja, genau. Und die tun dann zum Teil das Training auch anpassen. Auch in der zweiten Zyklusphase tut man dann zum Beispiel mehr Pause einbauen. Das ist dann sehr individuell. Aber was man dort daraus herauslesen kann, ist, dass Östrogen ändert die Faszie entspannt und geschmeidig macht, wie zum Beispiel ja auch Blutgefäße. Östrogen macht das alles ein bisschen wie weicher. Und bei der Faszie muss es fast sein, dass es die Aktivität ist von diesen Fibroblasten. Und hier muss es aber dringend noch mehr Forschung geben, für diesen Mechanismus genau zu verstehen. Momentan tut man einfach beobachten, zum Beispiel im Laufe des Zyklus, welche Mechanismen da sind, für das genau zu verstehen. Ja, und jetzt gibt es eben noch einen neuen Vorschlag von einer Ärztin, die das muskuloskeletale Syndrom der Menopause, also die Nomenklatur vorschlägt.
Das analog zum urogenitalen Syndrom.
Genau. Sie hat nämlich wie festgestellt, dass dass viel die Gelenkprobleme oder der Muskelabbau oder Osteoporose, dass das weniger schnell erkannt wird, auch von den Ärzten. Also wir schauen bei den klimakterischen Symptomen eher auf so Hitzewallungen oder was ist noch der Klassiker? Oder
Schlafstörungen, ja, genau. Eine psychische Stimmungsveränderung.
Ja. Genau. So. Aber dass man, also sie, die Ärztin, ich glaube, die heisst, ich muss schauen, wie sie heisst.
Wright.
Dr. Wright, also die muss ja fast recht haben. Die hat einfach vorgeschlagen. Wright. Dass man einfach das Syndrom als Begriff braucht. Aber gell, Anja, bei dir ist das in der Klinik noch nicht angekommen.
Nein, das ist tatsächlich für mich auch neu gewesen, oder wie du das hast gesagt. Aber ich finde es auf eine Art gut, dass man jetzt, ja, dass man das auch weiss. Es gehört auch zu dem klimakterischen Syndrom, also zu so einem Komplex, dass eben, dass man sagt, Gelenkschmerzen vermehrt auch vielleicht bei den Frauen nachfragen. Mhm. Oder eben Schulterproblem.
Genau. Und Frozen Shoulder, ist das ja konkret auch erwähnt in dieser, in dieser Aufzählung? Also quasi die Entzündungsneigung vom Körper ist offenbar erhöht in dieser Phase, in dieser Lebensphase.
Also das, was eigentlich bekannt ist, ist die Osteoporose,
genau,
der Östrogenmangel. Aber das andere ist so ein bisschen im Schatten von der Osteoporose. Mhm. Ich finde es gut, wenn man das wie zusammenfasst, oder dass es eben ein richtiges Beschwerdebild ist.
Ja. Und was ich interessant finde, ist, dass sie den Verlust von der Muskelmasse auch dort reinnimmt. Mhm. Weil das ist ja einer auch von den Gründen, warum man also Probleme kann bekommen mit der Haltung oder auch mit den Knochen, die Muskeln ziehen an den Knochen, aber auch mit der Gewichtszunahme.
Genau, wo der Ruhe-Energieumsatz sinkt.
Genau, oder? Weil eben schon mal weniger
der Muskel ist so unser Energieverbraucher. Genau. Par excellence, sogar in der Nacht.
Ja.
Ja.
Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir da viel über das geredet und ja, das ist sicher noch einiges zu tun. Ich bin dann gespannt, ob vielleicht, wenn wir in einem Jahr wieder darüber reden, ob der bis dann
mehr rausgekommen ist.
Ja, oder ob der Begriff aufgenommen wird. Das finde ich jetzt noch spannend, dass, ja, wie das auch läuft. Weißt du, in der Forschung, dass jemand mal so einen Begriff vorschlägt. Und jetzt schauen wir mal. Ja.
Wichtig wäre auch, dass man ein bisschen mehr würde, vielleicht noch Studien machen diesbezüglich, ob jetzt zum Beispiel so eine menopausale Hormontherapie, ob da die Wahrscheinlichkeit einer Frozen Shoulder zu erkranken geringer ist als bei Frauen, die keine haben, da ist die Datenlage noch sehr, sehr dünn, marginal. Genau.
Es gibt erste Hinweise darauf, dass eine Hormonersatztherapie, also vor allem mit Östrogen, das Risiko senkt, also dass es weniger häufig vorkommt, eine Frozen Shoulder. Aber das wäre jetzt zu früh, dass man allen dann das gerade einfach könnte. Also mit der Franzi könnte sagen, jetzt machst du
es. Es ist halt manchmal schade, dass es immer klinische Studien braucht.
Ja, das ist manchmal schon ein bisschen schade. Ja. Genau. Ja.
Ich weiss nicht, Mäuse haben nicht so ein riesen Schultergelenk.
Ja, stimmt.
Also ja, du kannst auch nicht an den Mäusen.
Ja, also jetzt Maus mit, ja.
Ja.
Nein, weißt du, du sagst,
Maus spielt ja auch kein Golf.
Genau.
Das hat noch gerade gefällt. Hey, ja. Und es gibt verschiedene Hormone, die mit Frozen Shoulder im Zusammenhang stehen. Eben das Östrogen ist bekannt. Wir vermuten, dass das Testosteron beim Mann auch eine Rolle spielt, wegen der antientzündlichen Neigung. Mhm. Und was auch bekannt ist, Diabetes Typ 2, also es ist ein alter Diabetes, wo nicht Insulin müssen spritzen, aber meistens eben schon mit einer schlechten Ernährung über Jahre hinweg so eine Silent Inflammation im Körper haben. Und die neigen auch eher dazu, ein Frozen Shoulder oder das Karpaltunnel-Syndrom zu entwickeln.
Ja, das ist sicher auch noch das mit den Faszien, wo man mal kennt. Also wenn man so Silent Inflammations hat, dann sind die Faszien wie ein bisschen verzogener, wie ein Pulli, wo man zu Hause gewaschen hat. Und ist dann im ganzen Bewegungsapparat eingeschränkter und dann kann es mehr Zwischenfall geben. Also manchmal kann man auch einfach logisch denken. Nein. Aber etwas interessiert mich jetzt noch. Du hast mit dem Schlaf immer schon angetönt. Das ist sicher ein sehr wichtiger Player jetzt im Fall von der Franzi, oder? Der Schlaf.
Dass sie besser schläft.
Ja.
Genau. Wir könnten ja jetzt einfach mal
Melatonin geben.
Ja.
Ja, weil Melatonin ist ein wunderbares Schlaf-Tag-Rhythmus-Hormon, wo das gut koordiniert und ist nämlich auch sehr entzündungshemmend.
Es gibt auch neuere Daten, wo Melatonin übrigens auch zum Beispiel bei Endometriose hat eingesetzt und die höheren Dosierungen, als man es einfach nur zum Schlafen braucht. Bei Covid hat es auch ein paar Daten gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass man das flächendeckend einsetzt, aber ich denke, das ist mal eine gute Gelegenheit, auch über die Wirkungen von Melatonin wie zu reden. Und,
man hat auch keinen Hangover am nächsten Tag.
Also, man muss noch sagen, es gibt schon Leute, die zum Beispiel einen tiefen Blutdruck haben. Bei denen kannst du nicht beliebig so 15 Milligramm geben. Es kann ja schon sein, dass die am nächsten Tag so wie einen Hangover haben. Das gibt's. Aber die meisten mögen es gut.
Also das Hangover erklärt sich beim Melatonin durch das, dass man eben nicht gut geschlafen hat und das Melatonin nimmt und die Schlafphasen wieder besser sind, die Tiefschlafphasen wieder eine normale Länge haben, dass die eben wieder tiefer schlafen. Und das gibt oft den Erholungseffekt, das Gefühl von, ich habe ein Hangover. Es ist aber einfach die Zeit, wo man eigentlich schlechter geschlafen hat, wo man noch eine wie bessere Erholung spürt und durch das eigentlich das Gefühl hat, dass man euch müde. Vielleicht noch für die, die Melatonin noch nicht so gehört haben in unseren Folgen, das ist ein Hormon, das im Hirn ausgeschüttet wird, das eben den Schlaf dort einleiten, das Tageslicht am Morgen dort die Produktion wieder einstellen und die Dämmerung, Dunkelheit fördert das Melatonin. Also,
darum ist es gut, wenn man morgen aufsteht. So, ich stelle mir immer vor, du hast vielleicht so ein Hotelzimmer, das so auf das Meer rausgeht. Und dann gehst du auf den Balkon, tust so die Tür auf und schaust in die Sonne rein, die gerade aufgeht. Und das tut über das Auge das Melatonin deaktivieren. Und dann bist du eigentlich frisch und fröhlich für den Tag und bist bereit für deine Glückshormone.
Du machst dich Köpfe direkt ins Meer, ja, das von deinem Balkon.
Das wäre auch. Das wär
okay.
Ja, das ist, aber ich könnte es vorstellen.
Ja, ja.
Genau. Genau.
Schön, jetzt bei diesem Wetter, jetzt, wo wir hier rausschauen, geschifft sind. Ja, aber genau. Nein, ich würde auch gerne aufs Meer rausschauen.
Mhm. Hey, jetzt habe ich mit euch darüber diskutieren. Aber Franzi könnte jetzt mal Melatonin ausprobieren. Und wollen wir ihre. Wie würdest du jetzt vorgehen, Anja, wegen einer Hormonersatztherapie? Weil jetzt die Franzi sagt, ja, sie ist auch noch ein bisschen melancholisch. Sie hat vielleicht auch noch, ja, was hat sie?
Schlafprobleme.
Schlafprobleme. Also wie würdest du da vorgehen?
Mhm. Also jetzt ist 3 Jahre nach der Menopause. Ja, grundsätzlich ist sie natürlich definitiv eine Kandidatin, wo man das müsste bereden, diskutieren, Vor- und Nachteile aufzeichnen.
Aber, sie sind ja, sie Hormon-L, oder? Hormon-L hören.
Genau, Hormon-L hören. Also grundsätzlich ist natürlich klar, wir würden das mit dem Schlafen besser. Wir würden Progesteron geben natürlich. Das tut ja auch die Tiefschlafphase fördern. Mhm. Da gibt es ganz viele Studien dazu. Und eigentlich ohne Hangover am nächsten Tag. Also das kann man auch kombinieren mit dem Melatonin zum Beispiel, das ist kein Problem. Und wenn sie jetzt eben von der Stimmung her wirklich das Gefühl hat, sie hängen dauernd so ein bisschen irgendwie in einer dunklen Wolke oder in einer Melancholie, badet ihre Melancholie, dann wäre es natürlich schon sicher zum Diskutieren. Und gerade wenn sie jetzt auch noch dauernd so ein bisschen mit den Gelenken etwas hat, da mal Schulter, dann ist es vielleicht mal das Knie. Spätestens dann würde ich es wirklich ihr anbieten. Und dann würde ich sicher noch fragen, ob sie in der Familie noch Leute hat mit Osteoporose, dann hat sie noch mal einen Grund mehr.
Für das Ende zu
machen. Oder vielleicht mal so eine knochendichte Messung machen, jetzt nach der Menopause. Macht auch mal Sinn, zum Schauen. Ja.
Aber das heisst schon, die Priorität von der Tiefschlafphase für die ganze Regeneration und sonst das Wohlbefinden, ist sehr hoch. Also dort, dass man würde auf jeden Fall probieren, dass die Franzi wieder gut kann schlafen kann.
Ja, vielleicht kann man ihr sogar Melatonin noch in einer Creme, speziellen Creme einarbeiten, wo sie dann sogar das lokal noch auf die Schulter kann einmassieren kann.
Das ist eine gute Idee.
Habe ich auch schon gesehen, dass es gemacht
ist wird. Ist Hey, und nachher, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Fall, bevor wir dann zum Shake gehen.
Hast du einen Shake vorbereitet?
Ja, Shake vorbereitet. Schulterschmerz und Zwerchfell. Ich möchte eigentlich darauf eingehen, dass Atmung einen Zusammenhang hat
mit Schmerz.
Ja, mit Schmerz auf jeden Fall, aber auch mit den Faszien. Und dann ist mir eben etwas in Sinn gekommen. Anja, dann kannst du mehr dazu sagen.
Achtung.
Was? Nach einer Bauch-OP oder einer Bauchspiegelung hat man ja häufig das, was man operiert hat, tut gar nicht so fest weh wie die Schultern, die man nach dieser Operation hat. Kannst du mal erklären, wie das zustande kommt? Oder was das ist?
Ja, das ist wirklich typisch nach einer Bauchspiegelung. Also, Das ist die minimalinvasive Operation, also wo man wirklich ganz kleine Löchli macht und dann mit den langen Instrument reingeht. Und aber, dass man überhaupt etwas sieht in diesem Bauch, muss man sie ja mit CO2 auffüllen. Mhm. Das heisst, man hat dann
also mit einem Gas, ja.
Mit einem Gas, genau. Mhm. Das heisst, das muss ja dann auch irgendwie wieder raus. Und klar, am Ende der Operation tut man immer über das Löchli das Gas wieder ablassen.
Ah, ist wahr?
Über das Bauch nach dem Löchli. Ja, klar.
Ja. Genau.
Das ist wie ein Panzer. Aber das ist natürlich klar. Ja, wir hocken natürlich auch nicht drauf.
Wir bringen nicht alles
Schluchboot. Ja. Also, wir müssen es einfach, wir tun es einfach ein bisschen rauspressen, aber wir bringen natürlich nie alles raus. Das heisst, es bleibt ein Rest zurück. Und das drückt dann ein bisschen an das Zwerchfell. Vor allem so der erste Tag nach so einer Laparoskopie, nach der Bauchspiegelung, ist eben das, was so ein bisschen, wo man dann eben sieht, hey, das, die Schulter tut einem so weh.
Obwohl man nicht
die
Schulter operiert
hat. Obwohl man nicht die Schulter operiert
hat. Das ist so komisch,
ja. Aber Vivi, sie hat ja den Blinddarm operiert vor einem Jahr. Und das war krass. Sie hat wirklich nicht gesagt, dass er im Bauch weh tut. Sie hat so fest hier in den Schultern Schmerzen gehabt. Also sie hat Schmerz mit dem Bauch, wegen dem.
Und die haben ja die gleichen Nerven, die Schulter und das Zwerchfell.
Ja, Phrenicus, das ist der Nervus Phrenicus, zieht eben vom Unger auf die Schulter. Der hat eine Verbindung.
Und das Teil, wo Yoga macht oder sich mit Breathwork auseinandersetzt, die sagen natürlich grundsätzlich, dass Atmung eine beruhigende Wirkung hat. Ich habe jetzt keine Studie gefunden, dass eine vertiefte Atemtechnik Schulterprobleme würde verbessern. Aber es gibt durchaus einen Zusammenhang, sicher auch für den Stressabbau, also wenn man sich vor allem auf die Ausatmung konzentriert. Und mir hat es einfach interessant gedacht, dass das Zwerchfell, wo eigentlich wirklich für die Atmung oder für das Singen oder für die Stimme oder was einen direkten Zusammenhang hat zu den Schultern.
Mhm. Ja. Also zum Beispiel auch, das ist so ein klassisches Zeichen, wenn man eine Eileiter-Schwangerschaft hat, wo geplatzt ist, also wenn man viel Bauch, Blut im Bauch hat, wenn ich es sagen kann, tut das eben auch die Zwerchfälle wie aufdrücken. Und darum hat man meistens auch, neben dem, dass man Bauchweh hat, hat man dann auch sehr starke Schulterschmerzen.
Das habe ich nicht gewusst.
Das ist ein Zeichen, dass man eben, dass wirklich tatsächlich schon viel Blut im Bauch ist.
Darum ist ja keine Strecke, das ist ja wunderbar, weil das immer dehnt, der ganze Körper.
Man kann sich auch dort, für noch jetzt den Bogen zu schliessen zu den Tieren, man kann sich zum Beispiel von seinem Hund oder von seiner Katze inspirieren, weil die, wenn die geschlafen haben oder wenn die lang in einer ruhigen Position waren, jetzt könnt ihr euch alle vorstellen, wie sich die strecken und so dehnen und wie die würden nie, wie wir, stundenlang in einer Position, im Auto zum Beispiel, verharren, ohne zu dehnen, vom ganzen Körper. Ja. Wieso lachst du so?
Nein, das macht der Chispa, unser Hund, macht das auch so. Der tut aber zuerst geht er runter beim Bett und dann tut er wirklich so wie so durchstrecken, so ganz durch den ganzen Rücken, aber dann tut er auch noch, weißt, die Pfoten hinten, tut er so wirklich so wie ganz
durch. Grad, ja.
Also der ist so lang, der ist etwa nicht 2 Meter lang. Aber total durchdehnt.
Und das ist eben eigentlich optimal, also die optimale Dehnung. Es ist eine Mischung zwischen Anspannung vom Muskel und gleichzeitig Dehnung. Und das können wir uns bei den Tieren abschauen. Und klar kann man in ein Yoga-Retreat gehen. Und man kann noch Thermalwasserbäder machen.
Vielleicht du kannst jetzt zusammen mit dem Chispo am Boden liegen.
Genau, ich schaue mal, wer grösser ist.
Ja, wer länger ist. Ja,
ja. Genau.
Ja, und vielleicht findet man ein Hotel mit Thermalwasser, wo auch bei so Gelenkbeschwerden, je nach Wasser, sehr wohltuend kann sein. Fangowickel, Wärme grundsätzlich tut gut. Vielleicht findet Franzi ja sogar ein Thermalwasserhotel, wo der Golfplatz nebendran ist, wo sie wieder ein bisschen üben kann. Und was auch noch etwas ist, was ich vor 2 Jahren entdeckt habe, ich weiß nicht, kennt ihr Flossing? Mhm. Kennst du das?
Ja. Floating kenne ich nur.
Floating.
Ist das Gleiche?
Flossing, das ist so, das habe ich mal gemacht nach einem Bänderriss im Knöchel. Bin ich im einen Hotel.
Ja, ich weiss, beim Klausi, ja genau. Ja.
Hat so wie ein Veloschlauch. Also sieht aus wie ein Veloschlauch. Dann tut er zum Beispiel jetzt beim Fußgelenk das Bein wie abbinden. Also sehr eng. Und nachher, das
durchfluten wieder.
Und nachher tut er es auf einen Touch auf und dann gibt es so wie eine Flut, wo durch das Gelenk durchgeht. Und das ist zum Beispiel bei so Verklebungen, wo es einfach nicht besser wird, kann das hilfreich sein. Er macht zum Beispiel viel auch bei Skirennfahrern, macht er das, bei Sport, da ist irgendwie spezialisiert auf das. Flossing, das ist immer so ein komischer Begriff, aber das ist ist noch etwas Interessantes, irgendwie logisch, rein mechanisch, und das kann man auch an der Schulter
machen. Ich nehme lieber eine schöne Massage.
Das ist auch ganz eine gute Idee.
Ja, aber jetzt fremd sein. Also wir haben Hormonvorschläge gemacht. Konkret, so im Lifestyle, würde ich Ihnen etwas anderes empfehlen. Wir haben nämlich die Ernährung angesprochen. Die Versorgung muss gut sein für eine gute Heilung. Das heisst, wir sind sehr breit aufgestellt gewesen, was die Ernährung anbelangt, und zwar pflanzenbasiert. Ich wiederhole es noch einmal, das sind auch Öl, Fett, Nüsse und nicht nur Gemüse und Früchte. Ich würde den Fokus zum Beispiel ein Avocado hat auch gutes Eiweiß, gutes Fett drin. Ich würde jetzt empfehlen, dass Franzi freiwillig zwischen die ein bisschen weisses Fleisch isst oder Fisch oder Crevetten, wo sehr ein rundes Eiweiß, sehr runde Eiweißlieferanten sind, wie auch das Ei. Das würde ich jetzt ihr anraten.
Mhm. Und da,
du
sie
wahrscheinlich etwas anderes würdest machen, Anja. Du würdest wahrscheinlich eher ein Kollagenpulver empfehlen als Fegi.
Nicht unbedingt. Wieso? Weil, das ist ja gar nicht
Fegi, weil es eben nicht Fegi ist. Weil aber viele Fegis meinen, es ist ein Kollagenpulver geeignet. Aber
nein, das
ist halt
auch schon so.
Aber genau, wenn man sonst...
Nein, ich finde es super gut. Also, was du jetzt hast gesagt, bin ich einverstanden. Also, Avocado und Ei, findest du sogar täglich? Nein, oder
ja, so zur Regeneration. Also, ein Ei täglich kann man schon nehmen, da passiert nichts. Und es hat gutes Eiweiß drin. Avocado finde ich gut, weil es eben Eiweiß hat und gute Fettsäuren. Allgemein einfach ist so für die Regeneration, das Dreamteam, für das Immunsystem sind Eiweiß. Einerseits Kohlenhydrat und Mikronährstoff. Also die Eiweiße haben wir jetzt gehabt. Das sind Bausteine für unsere Muskeln und für unser Gewebe sind die Aminosäuren.
Und auch für zum Beispiel die Antikörper. Die sind
für die Antikörper,
die sind
genau
ganz wichtig für die Abwehr und eben die Regeneration auch.
Zum Beispiel die Aminosäure L-Arginin, die stimuliert ganz spezifisch das Immunsystem und fördert die Wundheilung, wie auch Glutamin. Das ist auch super, für zum Beispiel den Darm zu regenerieren.
Mhm. Und eben nicht zu wenig, nicht zu viel Kohlenhydrat. Also Diabetes ist dann wieder nicht gut für die Wundheilung, aber genug. Also es ist nicht ein guter Moment, wenn man in der Wundheilung ist, noch eine Low-Carb-Diät zu machen.
Einfach vor allem komplexe Kohlenhydrate. Mhm. Also nicht Weissbrot, sondern das Vollkornbrot und ein bisschen diesen Fokus setzen. Oder ein rotes Reis statt ein weisses Reis.
Ja, und einfach von den Vitaminen her wirklich breit gehen. B-Vitamine, am liebsten alle. Vitamin A nehmen, dann kann man auch mal einen Rüblisaft kaufen. Das ist immer gut, ist echt das Beta-Carotin drin, dann kann der Körper das selber umwandeln. Und natürlich das Vitamin C, das zusammen mit dem Kollagenpulver unerlässlich ist für die Kollagen-Neubildung. Was auch braucht für eine Reparation.
Genau, Kollagen, auch wenn man ein Kollagenpulver nimmt, sollte man darauf achten, dass Vitamin C enthalten oder man es dazu noch separat einnimmt.
Genau.
Zink kann man ganz gut ersetzen, das nehme ich selber auch immer.
Wie viel nimmst du jetzt mittlerweile, nachdem es dir mal so schlecht ist?
Also wirklich max 5 Milligramm, ich kann nicht mehr.
Ah, wirklich?
Ja. Ja, mal 50 noch nicht, genau, aus Versehen.
Ja, ist ein bisschen schlecht geworden.
Magnesium, könnt ihr nehmen, oder?
Ja, auch für die Muskeln noch ein bisschen geschmeidig zu machen.
Genau.
Ja, und das tun wir einfach im Geschichts-, also, und nachher, wenn wir schon dran sind, wenn wir schon so einen Shake machen, wir geben alles als Pulver drin, am Schluss noch ein bisschen Omega-3-Fettsäuren, vielleicht noch ein bisschen Vitamin D als Tröpfchen drin. Und dann sollt ihr am Morgen einen von denen trinken und am Abend. Und nachher mal nach ein bis zwei Monaten wieder re-evaluieren, wie weitergeht. Ja. Ja, und wenn ihr jetzt auf den Geschmack kommt.
Also ein shaky Fremdzi machen.
Ja, genau. Ja.
Durch einen Shaken.
Genau.
Hey, ja, und dann haben wir noch...
Also ich kann das alles zusammen rein.
Ja, das kannst du wirklich. Es ist nicht besonders fein, muss ich ehrlich sagen.
Also den
Rüblisaft würde ich jetzt auch nicht auch noch drin tun.
Zum Kollagen und
Eisen. Ja, und dann wobei das Glutamin hat nicht so viel Geschmack. Also es geht noch.
Okay.
Du kannst ja noch Bananen rein mixen, wenn du das willst.
Ja. Ist gut.
Ja, aber du hast dann auch nicht mehr so viel Hunger, also das ist schon recht nährend. Aber da geht es dann ab.
Ja, gut.
Ja, jetzt haben wir es schon fast. Wir haben noch eine kleine Info zu unserer letzten Folge. Der Pink Cube, vielleicht ein Teil von euch sind schon schauen. Das ist ja der Pink Kubus, der in verschiedenen Schweizer Städten gestanden ist bereits. Und der ist jetzt im Oktober noch in Baden und Ende Oktober noch in Chur. Was kann man dort machen, Anja?
Ja, das ist einfach so, kann man sich beraten. Es geht um Früherkennung eigentlich, Selbstuntersuchung von der Brust.
Ja.
Das heisst, es hat immer eine Ärztin oder Ärzte dort, die einem zeigen, wie genau man die Brust tut. Oder sollte abtasten selber. Genau, und ganz viele schöne Infos zur Früherkennung von Brustkrebs.
Hey, ja, und wenn ihr euch nicht die Brust abtasten wollt, dann könnt ihr an unsere Villa Margarita vor der Day kommen. Am 14. Dezember.
November.
Nicht, dass die alle einen Monat später kommen. Das heisst Upgrade in den Wechseljahren, nicht nur auf der Waage. Wie man zu mehr Leichtigkeit kann kommen. Es hat auch einen Mentalcoach dabei, der uns sagt, wie das geht. Und ganz coole Ärztinnen, die auch Speed-Dating machen können. Und Ärztinnen und Apothekerinnen können auch kommen. Und Janine, du hättest noch etwas sagen.
Ich möchte noch ein schönes Schlusswort geben. Ich musste nämlich vorher schnell nachschauen, ob ich richtig bin mit Patent Ochsner und dem Song. Und der Song heisst «Gute Nacht, Elisabeth». Und dort kommt vor, das ist die kalte Sophie, die draussen vor den Türen steht, auf Berndeutsch. Wer weiss, ob sie je wieder geht, zieh dich warm an.
Hey, ja.
Und so müssen wir es jetzt
auch... «Gute Nacht, Elisabeth» kenne ich natürlich, aber ich meine, der Titel heisst
genau. «Kalte Sophie». So müssen wir es jetzt auch machen auf den Herbst.
Genau.
Ja, wir wünschen euch viel unverfrorene Momente und macht euch ab und zu auf den Weg oder machen einen Ausflug auf eine grüne Wiese. Es muss nicht ein Golfwiese sein, aber vielleicht etwas, das ihr noch nicht kennt. Das ist gut. Oder geht auf Denkwiese. Und wir wünschen euch einen wunderbaren Tag.
Ja,
tschüss zusammen. Gut. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.